Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir haben die Folge Nummer 212. Und ja, lieber Philipp, diese Woche, hurra, die Arbeitsmarktdaten sind schlecht und hurra, die Unternehmen bremsen in ihrem Wachstum. Und das sind ja alles gute Nachrichten. Deswegen haben wir hier gerade richtige Bullenmärkte. Und da ehrlich, ist es verrückt, ne? Es ist so verrückt, sonst ist es immer andersrum, ne? Wirtschaftsdaten nicht so gut und dann fällt der Markt und hier ist es genau andersrum. Denn, was heißt es? Die Zinsen könnten ihr Peak erreicht haben und vielleicht auch Zinssenkungen im nächsten Jahr. Und deswegen hier gleich so ein forscher Einstieg, weil sich bestimmt der eine oder andere fragt, Mensch, warum haben die so schlecht abgeschnitten? Es läuft doch ganz gut. Ja, der November ist gut gestartet, das kann man so sagen. Ja. Philipp, wir haben heute Depotrückblick.
Ja, und ich muss tatsächlich sagen, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Depot hätte auch ein normaler Monat sein können.
Okay, ja.
Also ich bin tatsächlich relativ entspannt und ich fühle mich in meiner Strategie auch bestätigt. Da sprechen wir aber später drüber. Ich habe heute auch herausgefunden, das erste Mal, ich bin ja Starbucks-Aktionär.
Ja.
Und gestern waren wir bei meinen Eltern und ich habe tatsächlich auch wieder gesagt, ich trinke das nicht, ich sehe das gar nicht ein. Und meine Frau heute sagt zu mir in der Stadt, wir gehen jetzt zu Starbucks, ich brauche eine Pumpkin Spice Latte. Ja. Und dann fragt sie mich, ob ich auch irgendeinen Kaffee will. Auf gar keinen Fall. Ja, also ich bin gerne, das ist so ein bisschen wie der Drogendealer.
Mhm.
Ich bin gerne der Dealer, aber nicht der Konsument. Ich sehe das nicht ein.
Ist wünschenswert.
Aber ich habe sie probiert. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Ding da, ich glaube, 6,50 Euro wert ist. Aber ist mir total egal, weil ich bin investiert und ich freue mich total. Und wir sprechen ja nachher auch nochmal über Starbucks. Bevor du gekommen bist, habe ich mit unserem heutigen Werbepartner ein Interview geführt.
Oh, ja.
Mit Soli, aber dieses Mal war ich der Interviewte. War auch super spannend. Es ging natürlich um PV-Anlagen. Und sie haben tatsächlich unter 6 Wochen Lieferzeiten im Moment. Sind auch, wie meine Erfahrung ist, mit der günstigste am Markt. Und ich möchte auch ganz klar warnen vor Otovo. Ja, das ist ja auch so ein Vergleichsportal. Wenn man sich die Aktie anguckt, weiß man vielleicht, was da im Moment abgeht in dem Unternehmen. Du sagst es selber, sie sind ein Penny-Stock. Aber kommen wir zu meiner PV-Anlage. Und ich bin super zufrieden. Der Support von Soli ist genial. Nächstes Jahr wird das ganze Thema ja mit O-Strom auch noch viel smarter. Dynamische Stromtarife, darüber haben wir darüber gesprochen. Auch, dass man später zum Beispiel auch mal sagt, man fängt an, Strom selber an der Börse zu handeln, ja, also man macht sich den Speicher voll kostenlos und nachts, wenn man ihn vielleicht gar nicht braucht, wenn Strom am teuersten ist, haut man ihn rein und verkauft ihn an der Börse. Ziemlich cool, also ich glaube, da kommt richtig was Geiles auf uns zu, tatsächlich auf die Menschheit.
Ja.
Und ich habe die Anlage jetzt seit August in Betrieb und was denkst du, wie viel Geld habe ich schon gespart?
Seit August komplett? Ja, das wird schon sehr viel sein. Ich glaube, du hast ja fast eine Autonomie.
372 Euro. Das finde ich schon sehr, sehr viel. Ich habe, also man darf das nicht vergessen, man darf jetzt das nicht mit einer Wohnung vergleichen. Ja, wir haben ein Haus mit Wärmepumpe.
Naja, klar.
Wir brauchen ungefähr im Jahr knapp 7000 kW. Mhm. Das ist richtig viel. Und wir haben jetzt in 3 Monaten gerade mal, und alle, die ein Haus haben mit einer Wärmepumpe, werden wissen, wie wenig das ist, 178,8 kW in von August bis Ende Oktober bezogen.
Also
an Strom.
Da an, ja,
ja, und das sind Bezugskosten von 66,64 Euro. Obwohl wir verbraucht haben Strom, 753 kW. Also hätte ich jetzt keinen Speicher und keine PV-Anlage, hätten wir schon Strom bezahlt von über 280 Euro.
Ja, so schnell geht
krass,
das.
Krass, ne? Und Amortisation schon bei 2,57%.
Ja.
Nach 3 Monaten und nächstes Jahr nehmen wir ja auch den April, den Mai, den Juni, den Juli auch komplett mit. Ich bin super gespannt, wo wir Ende des Jahres stehen. Wie war denn für dich eigentlich so der Oktober?
Ja, der Oktober war tatsächlich auch durchwachsen. Klar, jeder hätte irgendwie was.
Ach so, ganz kurz. Jeden, den es natürlich noch interessiert. Sämtliche Infos zu Soli. Einfach mal anhören. Man kann das auch sich da schön berechnen lassen. Ist ziemlich cool. Und was sie auch geben, das haben sie auch gesagt, du kriegst eine Prognose, wie viel Strom tatsächlich erwirtschaftet wird nach einem Jahr auf deinem Dach.
Mhm.
Und da geben sie dir auch so eine Art von Garantie. Also wenn es weniger wird, hast du tatsächlich Ansprüche.
Wow, okay.
Finde ich wirklich cool.
Skin in the game.
Ja, also gefällt mir richtig gut. Aktuell innerhalb so von 4 bis 8 Wochen ist das ganze Thema installiert. Sie werben damit, dass du durchschnittlich pro Jahr 1350 Euro sparst. Du kannst es sogar mieten. Natürlich ist Mieten teurer als kaufen. Aber man kann doch alles mal gegenrechnen. Link stellen wir in die Shownotes. Und jetzt natürlich, wie war für dich der Oktober?
Ja, der Oktober, das kann ich schon mal vorwegnehmen, war jetzt renditetechnisch nicht der absolute Knaller. Das liegt auch daran, dass es auch einige, ja, ich sag mal, Unternehmen gab, die es auch unter Druck gesetzt hatte, beziehungsweise auch noch weiter korrigiert sind.
Ja.
Und ja, ansonsten bin ich trotzdem zufrieden, muss ich sagen. Es gab auch ein paar Veränderungen, die ich heute natürlich noch später darauf eingehen werde. Und tatsächlich war ja der Oktober eigentlich immer so, jetzt geht so die Jahresendrallye los. Aber das kann man in diesem Monat eigentlich nicht, ja, nicht wirklich sagen. Aber der November ist zum Glück gut gestartet, deswegen vielleicht ja, einfach nur vertagt. Kann auch sein.
Ich glaube ja, der Jahresendrallye wird noch steigen. Und wir ziehen heute noch den Gewinner von beiden Fondsanteilen unseres Wikifolios. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben einen Gewinner. Dranbleiben.
Genau.
Innerhalb von 7 Tagen. Ich bin gespannt. Also für 200 Euro würde ich einen Podcast durchhören. Es haben 112 Leute mitgemacht. Ja. Ist nicht viel.
Nö, die Chance ist auf jeden Fall
1 zu 112.
Besser als beim Lotto.
Besser als im Lotto.
Da kann man sich auch Geld sparen.
Gut. Welche Themen hast du uns heute mitgebracht?
Ja, Quartalszahlen. Natürlich. Es ist die Hochsaison der Quartalszahlen. Ja. Es gibt außerdem eine Aktie der Woche. Es wird weitergehen mit einem Zukauf bei einem Unternehmen, welches ich investiert bin. Außerdem gibt es auch wieder im Pharmabereich Veränderungen und beziehungsweise Neuigkeiten. Es gibt einen Flop, der zeigt, wie gering die Liquidität an den Börsen ist. Und dann natürlich unsere Depots. Und bei dir gibt es sicherlich auch was Spannendes.
Ja, ich habe mitgebracht tatsächlich mal die Sparquote von Deutschland, auch mal so im gesamten Vergleich, wie viel wir sparen. Dann hat David Rosenberg, schon mal von ihm gehört, ist einer der Top-Ökonomen der Welt, hat gesprochen.
Okay.
Und er hatte recht zur Finanzkrise. Also vielleicht sollte man sich das mal anhören, was er da sagt, das habe ich mitgebracht. Dann sprechen wir über lukrative Geschlechterbalance.
Oh Gott.
Okay. BlackRock hat berechnet, welches das starke Geschlecht ist, kann das sogar belegen, okay. Weil nämlich 29% Renditevorsprung bei über 1250 Aktien, die man untersucht hat.
Schön.
Also wir schaffen heute Fakten, bleibt auf jeden Fall dran. Dann, als Top der Woche, jemand geht in den Knast,
ja.
Der es meines Erachtens nach auch verdient hat, sieht auch die Jury so. Dann habe ich eine Frage an dich, hast du schon mal von Franka Emika gehört?
Nein.
Du wirst den Kopf schütteln, deswegen weiterhin. Lese auch noch gar nicht durch.
Nee.
Aber ich glaube, die meisten haben davon nicht gehört, aber es ist schon wieder eigentlich ein Skandal, der meines Erachtens nach irgendwie gar nicht in den Medien ist.
Dann bin ich gespannt.
Dann sprechen wir natürlich über unsere Käufe, Verkäufe, Tops, Flops, wie hat sich alles entwickelt. Die Aktie der Woche ist heute gleichzeitig auch Thema der Woche. Dann ziehen wir den Gewinner der 2 Fondsanteile und wir schauen auf nächste Woche. Und jetzt, Marcel, möchte ich dich in deiner bekannten, liebenswürdigen, charmanten Art bitten, erleuchte uns doch mit den Quartalszahlen und warum ich nicht verstehen muss, warum man 6,50 Euro für eine Pumpkin Spice Latte bezahlt, aber warum es doch für mich als Aktionär eine richtig geile Geschichte ist.
Ja,
das Grüße gehen raus an alle, die das machen.
Ja, ja gut, aber klar, wenn es schmeckt, ne, wenn man sich das gönnt, ist das auch völlig in Ordnung und jeder, der es sich leisten möchte, man muss auch mal so eine Pause machen im Alltag.
Ja.
Starbucks, du hast es schon angesprochen, tolle und wirklich hervorragende Quartalszahlen.
Wir sind
wir sind beide investiert und man muss auch sagen, ich habe vor allen Dingen die heute mitgebracht, die, ich sag mal, herausgestochen sind. In positiven wie negativen, vor allen Dingen aber auch im positiven, weil ich grundsätzlich Optimist bin. So, Gewinne, sehr, sehr stark, also 9 Dollar Cent je Aktie übertroffen, statt ja den 99 Dollar Cent, die erwartet wurden, waren es dann am Ende 1,06 Dollar. Das klingt nicht viel, aber je Aktie ist das schon ein ordentliches, eine ordentliche Performance für dieses Quartal. Der Umsatz lag 11,4% höher im Jahresvergleich und damit eben auch 90 Millionen Dollar über den Schätzungen. Das ist wirklich auch hervorragend. Vergleichbare Filialumsätze stiegen im vierten Quartal weltweit um 8%. 8% auch in Nordamerika und im internationalen Bereich stieg er um 5%. Also auch das muss man sagen, weiterhin starke Werte. Wenn man bedenkt, wie weit und breit das Unternehmen schon verfügbar ist. Aktuelle Filialzahlen 38.038 Stück. Also 38.038 auf der ganzen Welt. Ich finde, das ist schon echt viel, wenn man bedenkt, so die großen Städte. Naja, ne, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und eine wichtige Kennziffer war auch die Starbucks Rewards Mitgliederanzahl, die ist um 14% gestiegen, also gibt es ein paar Bonus-Sachen, ne? Bestimmt, also hat man dann einige.
Da gibt es Gratis-Kaffee,
kann ich
dir sagen.
Bist also auch mit dabei, schön, 32,6 Millionen Nutzer gibt es da oder Mitglieder gibt es da schon und die Aktie zu Recht 10% im Plus und dann im weiteren Verlauf der Woche auch weiterhin sehr freundlich. Wir haben uns gefreut, wir sind wie gesagt investiert und werden es wahrscheinlich auch bleiben, tolle Zahlen und auch, ich sag mal, wirklich ein tolles Rekordquartal, was Starbucks hier geliefert hat, in doch in einer schwierigen Zeit. Denn das muss man ja sagen, konsumtechnisch, und das sieht man jetzt auch bei den Quartalzahlen schon mal vorweggenommen, dass konsumtechnisch auch einiges schon abflaut. Gerade auch so in den Sachen, wo man, naja, ein bisschen preissensibler reagiert, dann ist man die Frage, ob man sich wirklich dann so ein Getränk zukommt.
Und das ist genau meine Frage, die ich mir stelle. Also, 6,50 Euro, machen wir uns mal nichts vor, das ist so ein, das ist nicht zu teuer. Also, ich glaube, du sagst ja, ach komm, heute mal was gönnen. Mhm. So, und dann hast du ja noch dieses positive Glückserlebnis so, ach ja, jetzt habe ich mir mal was geleistet, was gegönnt, es ist gar nicht so teuer, das kann ich mit meinem Gewissen gut verkraften. Und das geht dann nur über Glücksgefühle, weil wenn du dir das mal anguckst, wenn dieses Getränk auch zubereitet wird, ja, da wird jetzt nicht hier bei der Pumpkin Spice Latte, da würde ich ja erwarten, dass da ja Pumpkin, also
ja,
wie Kürbis drin Kürbis, ist.
Ja, genau.
Nee, aber das ist ja nur irgend so ein Sirup, den die da reinklatschen.
Ja, na klar.
Das ist ja, also Wahnsinn, Hut ab geile von dieser Marke. Strategie, was hier, genau. Und deswegen glaube ich tatsächlich, je schlimmer es wird, desto mehr sagen sich die Leute, wenn ich mir was gönne, also mein Kaffee bei Starbucks. Nein, weil das ist so meine Auszeit. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn die Wirtschaft langsamer läuft, die Leute zum Beispiel anstatt essen gehen, mehr bei Domino's bestellen und solche Sachen oder mehr zu McDonald's gehen. Das ist für mich so ein, ich glaube, du gehst tendenziell eher zu McDonald's, wenn es dir wirtschaftlich schlechter geht, als wie wenn es dir besser geht und du sagst, ach, bevor ich zu McDonald's gehe, da kann ich auch mal schnell hier in meinen Gourmet-Tempel gehen. Weil, also verstehst du, was ich sagen möchte?
Weiß das,
also wie siehst du das?
Genau, ich glaube auch, dass hier 6 Euro irgendwas sind am Ende des Tages, ich sag mal, also verkraftbarer, als wenn man jetzt, ich sag mal, vor der Kaufentscheidung steht, einer neuen, keine Ahnung, vielleicht eine Kaffeemaschine sogar. Ja. Ne, weil das natürlich ein größerer Batzen ist, der natürlich in einer neuer rezensionsfähigen Zeit auch, ich sag mal, eher ins Gewicht fällt, als ein 6 Euro drängt, obwohl eigentlich die Masse von den 6 Euro natürlich mehr Gewicht haben könnte.
Und wenn du jetzt, wenn es dir jetzt wirtschaftlich schlecht gehen würde, aber du hast, dass du einmal im Monat sagst, Philipp, ich lade dich eigentlich einmal im Monat schick zum Essen ein.
Dann gibst aber, du zum Eggens, ne?
Genau. Klar. Und dann sagst du, bevor wir auf dieses gemeinsame Erlebnis verzichten, komm Philipp, lass mich dich zu McDonald's einladen.
Genau, auf dem Eis. Ja,
ja oder?
Ohne Bewirtung.
Oder ist es wie...
Ja, also wahrscheinlich
könnte ich recht
so.
Haben.
Ich gehe davon aus, ja. Also klar, wenn ich jetzt ein teures Restaurantbesuch oder teurer Restaurantbesuch wäre, ist dann auch nochmal die Frage, okay, mache ich das jetzt...
Ja, ich glaube, die Mittelschicht geht halt,
wie sonst? Genau. Ja, ist die Frage. Ja. Also ich bin bei dir. Ich glaube einfach, dass das bremst mit und dann, ich sag mal, ist auch oft Starbucks, das habe ich bei mir festgestellt, auch ein Impulsding. Ich lese Starbucks und dann überlege ich mir, Kaffee. Und da ja bei mir Kaffee immer geht, ist das immer ein Triggerpoint, weshalb ich verstehen kann, warum man da reingeht.
Ne? Ich finde auch die McDonald's-Aktie irgendwie, ich glaube, charttechnisch
spannend
könnte es hier, aber man darf nicht vergessen, die Starbucks-Aktie, ne, der Howard Schulz ist wieder da oder hatte mal ein kurzes Comeback, so muss man es einfach sagen. Er hat das Ding wieder auf Krawall gebürstet.
Ja.
Und der Kurs sieht zwar so ein bisschen aus wie eine Seitwärtsphase, aber Leute, das Ding hat 21,78% in den letzten 12 Monaten gemacht. Hier sehe ich persönlich keine Seitwärtsphase. Ich finde auch die Bewertung weiterhin sportlich.
Mhm.
Also nächstes Jahr 24er KGV, dann 21. Aber sie sollen beim Umsatz zweistellig wachsen, leicht zweistellig, 10,35%. Und beim Gewinn 15%. Also hier wird noch viel mehr Sirup. Da wird wahrscheinlich bald am Sirup gespart und dann kommt noch ein bisschen mehr Geschmacksverstärker rein. Ja, und die Leute finden es geil.
Wer Eiswürfel so teuer verkaufen kann, dem gelingt was gut. Ja. Und dann ist es auch die Marke und das Erlebnis. Also man kann das zusammenfassend, glaube ich, als hervorragendes Quartal und auch als wirklich gute Aussichten setzen. Und ich glaube, da sind wir auch weiterhin sehr gern investiert. Shopify, auch hier überragende Zahlen, muss man sagen. Überraschend auch, muss man auch sagen, weil natürlich hier die Skepsis gerade auch, weil wir gerade eben vom Handel sprachen, muss man hier noch resümieren, dass Shopify sehr gut gelaufen ist. Vor allen Dingen gewinnseitig hat man 10 Cent mehr erwirtschaftet. Das ist schon fast 50% von dem, was erwartet war. Und der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden, sind auch 40 Millionen mehr, plus 25% im Jahresvergleich, also auch ein ordentliches Wachstum. Dazu mal, ich sag mal, die Zahlen, die dahinter stehen, Bruttowarenvolumen auf 56 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das sind 10 Milliarden mehr als im letzten Jahr, also Vergleichsquartal. Das ist schon ein ziemlich krasser Anstieg dafür, dass es, wie gesagt, gerade nicht so die Zeit ist, wo man sagt, boah, hier läuft gerade alles irgendwie ganz gut. Merchant Solutions, 24% gewachsen und hier vor allen Dingen auch dank Shopify Payments, finde ich auch sehr, sehr spannend, um hier gleich mal den Exkurs und gleich mal die Brücke zu schlagen. PayPal, sehr gute Zahlen. gebracht. Blog, hervorragend, auf allen Kanälen sehr stark gewachsen. Also die Payments sind alle sehr, sehr gut gelaufen. Auch Mercado Libre hat in diesem Segment sehr gut performt. Zlimited hat sehr gut performt. Also muss man sagen, das ist vielleicht gerade so ein guter Indikator, dass auch viel wieder in Richtung Online zurückläuft. Abo-Umsätze sind auch um 29% gestiegen. Monatlich wiederkehrende Umsätze, also monatlich, ne, nicht jährlich, sind 141 Millionen US-Dollar. Tendenz steigend, weil plus 32%, auch das sehr gut. Die Aktie zu Recht als Bulle unterwegs mit 22%. Hervorragend. Dann muss man sagen, gibt es natürlich noch viele, viele andere tolle Quartalszahlen. Da gibt es auch einige, die auch ganz schön unter die Räder gekommen sind, aber da kommen wir auch nochmal drauf.
Kommen wir zu der Sparquote der Deutschen. Hast du schon gelesen? Was denkst du? Der Durchschnittsdeutsche, wie viel Prozent seines Einkommens spart er?
Ja, wünschenswert wäre ja schon etwas höher, die Zahl, aber ich glaube, so richtig hoch ist sie nicht, ne?
Ich finde es doch sehr viel, okay. Mit 11,3%. Hätte ich nicht gedacht.
Nein, hätte ich auch nicht.
Also durchschnittlich spart jeder 260 Euro pro Kopf. Mhm. Ich kann sagen, ich weiß nicht, also, nee, doch mit dem Haus, wenn man so mit Rücklage, könnte hinkommen. Könnte tatsächlich hinkommen, also die 260 Euro. Mein Gehalt ist natürlich viel niedriger, deswegen ist hier auch meine Sparquote viel höher.
Ja, arme Philipp.
Deswegen abonniert uns, liked uns, empfiehlt uns weiter.
Genau.
Verglichen, einfach mal im OECD-Vergleich, sind wir auf Platz 3. Es gibt noch zwei Länder, die mehr sparen als wir.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, welche das sind?
Grüße an die Schwaben, aber es gehören ja auch zu
Deutschland. Ja, genau. Bayern, richtig? Nein. Nein, also einmal die Schweizer auf der 1 ja, okay. Mit 18,4% und die Niederländer mit 12,7. Mhm. Und jetzt könnte man daraus eigentlich schon einen Flop stricken. Soll ich dir sagen, warum? Mhm. Die Niederländer sind das Volk in Europa mit der höchsten Aktienquote.
Ach, tatsächlich?
Über 30%. Okay. Und viele sagen ja immer, ich kann nicht investieren, ich kann nicht sparen. Was machen die Niederländer besser als wir? Gut, sie fahren wahrscheinlich weniger Auto, mehr Fahrrad.
Ja.
Sparen essen mehr weniger Fleisch, essen mehr Käse. Also Jetzt haben wir hier alle Klischees eins am anderen raus.
Ja.
Verdienen viel Geld mit Parkgebühren.
Das ist definitiv so. Ja. Erwischen den Philipp immer mal mit dem Handy am Steuer.
Das habe ich für dich gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja, für dich. Naja, Schlusslichter sind tatsächlich, und das hat mich überrascht, eigentlich nicht, oder doch, die Italiener, 2,1%. Mhm. Dann kommen die USA mit 3,7. Mhm. Und das halten wir nochmal, also die Amerikaner leben auf Pump. Das ist ja so, get rich or die trying. Ja? Und die Japaner 5,4%. Die, glaube ich, aber müssen gar nicht so viel sparen, weil die Japaner haben ja auch eine sehr geringe Inflation. Ja? Also die sind, ich glaube, da ist die Geldentwertung natürlich auch immer, also seit Jahrzehnten eigentlich bei null. Mhm. Somit macht es ja auch wenig Sinn zu sparen, anstatt das Geld rauszuhauen.
Aber auch da kommt Veränderung jetzt rein.
Ja. Und Österreich mit 8,8%. Ich finde es ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass unsere Sparquote weniger wäre und wir tatsächlich jeder so 3-4% vielleicht einfach. Ich glaube, wenn du 4% deines regelmäßigen Einkommens an der Börse in einen breit gestreuten Indexfonds anlegst, wäre uns schon gut geholfen.
Gestern, also nicht uns.
Ja, gestern,
Deutschland.
Ja, uns auch als MSCI-Anleger.
Ja, gut, das stimmt, aber Tennis ja eher den
Arsch. Gestern war ein Artikel, dass unsere Bundesregierung plant, dass die Renten, ich glaube, bis 2037 sich fast verdoppeln sollen. Mhm. Wie sollen da, also.
Man fragt sich, ne?
Uiuiuiui. Ja,
durch Steuergeld dann.
Naja.
Kein Thema.
Aber ich glaube, ich fand es einfach mal spannend hier, weil diese Ausrede, ich will ja sparen und kann nicht investieren, sehe ich nicht so.
Gibt auch nicht.
Grüße also, gehen an die Holländer.
Ganz ehrlich, wer diese Ausrede hat, der hat das tatsächlich noch nicht wirklich komplett durchdacht.
Und ich glaube, man sagt ja immer, du sollst so 2 bis 3 netto Monatsgehälter haben als Cash und dann. Gib dem Luder Puder,
sagt man beim Golf. Die Kostenstruktur im Griff haben. Ja. Das ist alles und das geht nicht nur ums Verdienen, sondern auch darum, wie man ja mit seinen Ausgaben umgeht. Ne? Wir kommen zur Aktie der Woche.
Ja.
Und heute natürlich sowieso ein Thema gewesen und die Community hat abgestimmt und auf Instagram und da kam dann raus, dass Realty Income zur Aktie der Woche wird.
Genau.
Und
ich bin investiert.
Ja.
Du?
Nee.
Nein.
Aber ich kann es gut verstehen.
Und ich habe auch nachgekauft. Also schon mal hier vorweg, ich bin sowas von überzeugt von diesem Unternehmen.
Ja, und diese Woche gab es auch neue News. Und das ist vielleicht auch der Trigger-Point für unsere Community zu sagen, okay, wir schauen mal drauf, was ist denn hier eigentlich passiert. Realty Income greift zu. Und das in dieser Phase ist tatsächlich etwas, wo man erstmal sagt, hui, Mensch, dass sie sich das überhaupt trauen. Und Realty Income ist ja eine REIT, das heißt Immobilienverwalter beziehungsweise auch Vermieter natürlich und da auch ein bisschen Projektentwicklung mit dabei. Sie kaufen Spirit Realty Capital für 9,6 Milliarden Dollar alles als Aktientransaktion, das heißt, es wird in Aktien auch bezahlt. Und der Zweck ist die weitere Diversifikation. Jetzt erinnere ich mich, du hast mir damals schon erzählt, auf der Webseite von Realty Income kann man es auch sehen, dass sie schon ohnehin sehr breit diversifiziert sind für ein Immobilienunternehmen und sind es eben dadurch noch ein gutes Stück mehr. Der Zweck ist eben nachvollziehbar und der FFO soll direkt jährlich um 2,5% besser sein als zuvor und das alles durch diesen Deal. Der FFO ist im Prinzip ja der Gewinn, je Aktie beziehungsweise hier die Fondsausschüttung oder die Fondsgewinn. So. Die Vermögenswerte von Spirit ergänzen unser bestehendes Portfolio stark und erweitern unsere Investitionen in Branchen, die nachweislich über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg dauerhafte Cashflows generieren.
Sehr
sagte
schön.
Sagte Sumit Roy, das ist der Präsident und CEO von Realty Income und das sind wirklich starke Zeichen.
Also ich bin sowas von überzeugt von diesem Unternehmen. Ich habe es dir ja auch schon geschrieben, dieses Unternehmen hat die Finanzkrise, die Immobilienblase, alles überlebt. Ja, und wenn dieser Sektor, wenn die Kanonen donnern, dann kauft man. Und Realty Income im Moment hat eine Bewertung, also sie sind monatlicher Dividendenzahler, 6,14% Dividendenrendite. Sie haben KGV von 11 bis 12, also da ist auch meines Erachtens nach nicht mehr viel, wo man sagen kann, das geht nochmal weiter runter, weil automatisch steigt ja auch immer der Buchwert mit, ja, also von, wenn du nicht abschreiben musst. Und sie haben für mich auch kein Klumpenrisiko. Ich bin hier gerade auf der Webseite. Marcel, die von den Top 20 Kunden, was denkst du, der größte Kunde, wie viel Prozent aller Gebäude von Realty Income?
5 oder so nicht.
3,8.
Ja,
sehr geil. Dollar General. Dann ist Walgreens dabei. Dollar Tree, 7-Eleven. Wynn Resorts. FedEx ist mit dabei. Tesco. Ja, Red Lobster. Eine geniale Fischkette auch aus den USA. Also hier ist für mich persönlich ja viel Musik drin. Ja.
Ja.
Sie sind groß in den USA, aber dann auch in Großbritannien mit dabei. Sie sind diversifiziert und jetzt, was denkst du, Q2 2023, wie hoch war der Leerstand?
Ja, geringe Prozent.
1%.
Ja, genau. Also
ja,
da hätte ich jetzt nicht viel
also
erwartet.
Dieses Unternehmen ist breit diversifiziert und ich glaube, hier übertreibt der Markt richtig. Deswegen war es auch für mich der Grund zu sagen, ich kaufe hier nach und ich könnte eigentlich jetzt schon wieder hier nachkaufen.
Man merkt, du brennst. Ich möchte das auch nochmal rational erklären, was passiert ist. Also klar, die 9,6 Milliarden Dollar sehen aus dem ersten Blick erstmal schwierig aus, weil man natürlich als Anleger befürchten könnte, dass man anstehende weitere Verschärfungen wegen Zinserhöhungen in diesem Markt vielleicht aufgrund des fehlenden finanziellen Vermögens oder des Wertes, was halt jetzt dafür den Zukauf genutzt wird, eben fehlen könnte und da mehr Risiken anbirgt. Das war kurz der Grund, warum die Aktie auch nochmal 6,5% in die Knie ging, runter auf ein neues 52-Wochen-Tief. Und dann hast du tatsächlich auch schon zugeschlagen, einen Tag später, was war sehr, sehr clever, denn im Nachhinein kann man sagen, hat sich der Markt das ganz anders überlegt. Und jetzt hat sich auch schon wieder so ein bisschen die Wendung gegeben, also durch diese Arbeitsmarktdaten, die ich eingangs schon erwähnt hatte, Industriedaten, alles zeugt davon, dass eine gewisse Rezession zu erblicken ist. Das lässt die Wahrscheinlichkeit für etwaige Zinserhöhungen im nächsten Jahr auch wieder erhöhen. Also die liegt laut Markus Koch auch knapp unter 30%, also sprich so hoch wie nie, dass sie im Juni schon erhöht werden könnte. Wenn dem auch nicht so ist, aber es wird zumindest schon mal eingepreist, dass eine Erholung auch in diesem Immobiliensektor zu erkennen ist. Und es wird ja die Zukunft an der Börse eingepreist, deswegen jetzt auch schon die ersten Rückläufer. Kann ich gut nachvollziehen, war ein guter Kauf, ein guter Nachkauf auch. Und ich glaube, dass jetzt auch der Weg so nicht, natürlich nicht auf einmal frei ist. Es wird auch immer wieder mal so zwischendurch kleine Pausen geben. Aber es ist zumindest für das stabile Unternehmen eine sehr gute Chance, hier reinzukommen. Und ich glaube, deswegen auch zu Recht
teuer. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man in sowas investiert, wenn du in Staatsanleihen investierst, kurzfristige, kriegst du ja im Moment so 5%. Ja? Und hier hast du einfach nochmal, du kriegst mehr Rendite, weil du einfach diesen Risikoaufschlag hast. Aber ich persönlich würde mein Geld lieber in Unternehmen investieren, als es dem Staat zu geben.
Ja.
Das, und wir sehen auch, die Verschuldung in den USA, sie nimmt immer mehr und mehr zu. Und die USA ächzen unter einer Schuldenlast, ja. Und da würde ich eher, anstatt dass ich den USA mein Geld gebe, lieber in ein Unternehmen investieren.
Ja, generell schon, ja, das ist klar. Das arbeitet für einen mit. Und was man auch sagen muss, für alle diejenigen, die auch gerade auf Dividenden stehen und dann auch, ich sag mal, auf diese immer wieder Belohnung, die eben dann auch mit vonstatten geht, dann ist das tatsächlich eine gute Idee, da, weil man jeden Monat einfach was bekommt.
Genau.
Schon gut.
Kommen wir zu David Rosenberg.
Ja.
Und er ist einer der Top-Ökonomen unserer Zeit. Er hat auch ein eigenes Research-Haus, Marcel. Mhm. Und Er hat jetzt ein Interview gegeben, das macht er sehr selten. Und er sagt, die aktuelle Zeit der Börsenprofis erinnert ihn sehr an die Finanzkrise von 2008.
Okay.
Er sagt, damals waren die Vorhersagen und viele Marktteilnehmer sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Rezession nie kommen wird. Und er hat das damals schon gesagt und er hat tatsächlich auch die Blase Mitte der 2000er vorausgesagt. Also hat er auch wieder gesagt, die Leute, der Mensch ist ja immer das Positive. Das ist aber auch gut so, weil sonst würden wir kein Wachstum haben, ja?
Ja,
ja. Aber er sagt tatsächlich aktuell jetzt, die Anleger sollten schon mal gucken, was in ihrem Portfolio drin ist. Und er sagt auch ganz klar, es wird eine Rezession in den nächsten Quartalen kommen. Nicht dieses und vermutlich auch noch nicht nächstes Jahr. Aber er sagt, wir haben eine hohe Überschuldung. Und auch damals war es tatsächlich so, dass die Fed 2008 angefangen hat, wieder die Zinsen zu senken. Und sie haben sie jetzt schneller erhöht als damals. Und sie haben sie dann auch wieder angefangen zu senken, aber dann war es schon zu spät. Und er sagt genau dasselbe, wenn wir jetzt auch wieder reden, nächstes Jahr vielleicht Zinssenkungen etc. Es könnte zu spät sein. Wir wissen selber, die Amerikaner, und das sagt er auch, haben die Säumigkeit bei Kreditkarten steigt, bei Kreditkartenschulden, bei Autokrediten nimmt zu. Der Schattenbankensektor nimmt ein gefährliches Ausmaß an Schulden zu finden. Also man findet da sehr viele. Und er sagt einfach, man sollte jetzt vorsichtig sein und nicht alles ist Gold, was glänzt. Ich glaube, das sehen wir im Moment auch ganz stark an den Quartalszahlen, die Unsicherheit, die da ist. Also wenn große Qualitätsunternehmen auf einmal 20-30%, kommen wir ja später an, einem Tag einfach verlieren, dann ist das Wahnsinn, auch was wir bei Edgen zum Beispiel sehen etc. pp. Und ich wollte das heute nur mal mitnehmen, vielleicht atmet man mal durch und ich würde mir immer mal vielleicht auch so eine Liste mal machen, dass man sagt, man guckt sich sein Depot an und macht einfach mal nur mal einen Haken dahinter, würde ich gerne bei diesem Unternehmen investiert sein, wenn ich zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren keine Anteile verkaufen könnte. Also dass man mal so ein bisschen durchdenkt, was sind denn die Risiken und Nebenwirkungen. Und glaube ich tatsächlich, wenn ich jetzt 5 Jahre nicht verkaufen darf, also wenn du die Wahl hast, ja, mhm,
ja,
du gibst deine Anteile 5 Jahre weg oder kriegst sofort das Geld. Ich glaube, da kommt man bei manchen vielleicht sogar ins Grübeln.
Ja, absolut, genau. Also vor ein paar Monaten hat mir schon auch immer wieder mal hatte ich ja auch immer wieder mal schon gesagt gehabt, ich es bedenklich finde, dass man die Zinsen so stark und so schnell angehoben hat, weil die Auswirkungen ja nicht immer im nächsten Monat erst schon sind, sondern immer erst ein Jahr später. Jetzt sehen wir natürlich die ersten, wirtschaftlichen Daten, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit, ne, das ist jetzt nichts über zu bewerten, aber trotzdem, die robuste Wirtschaft wird auch abgewürgt. Und das ist natürlich jetzt die Frage, auch Analysten sagen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich sogar schon auch rezessive, im Januar schon rezessive Tendenzen in den USA sein könnten. Also es könnte auch sein, dass da die Wachstumsaussichten eher schwach sind, weshalb natürlich auch da der Markt aufpassen muss, beziehungsweise auch wiederum die Fed. Ich bin gespannt, wie die Fed reagieren wird, wenn tatsächlich mal zu scharf gebremst wird im Nachhinein. Man wird es dann irgendwann sagen, denkt an diese Worte, irgendwann wird man feststellen, ach, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel, hätte man eher einlenken und vielleicht eher pausieren sollen, denn die Wirkungen kommen erst. Aber das werden wir sehen, da ist ja nicht der Einzige, der das sagt. Ich glaube, das sind relativ viele Stimmen, die das genauso sehen. Ich würde einfach dafür appellieren, natürlich, wie du schon sagst, auch ein paar mal rauszuschmeißen, vielleicht auch mal hier und da Gewinne mitnehmen, wo man sagt, würde ich jetzt nicht durch jede Krise gehen. Vor allen Dingen würde ich aber appellieren, auf das ganz große Bild zu sehen, langfristig, sehr langfristig, also sprich 10, 15 Jahre und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Disney kauft Hulu komplett.
Huhu.
Das war die Nachricht.
Oder sagt man jetzt Hulu?
Ja, nicht Huhu, sondern Hulu. Und der Streamingdienst Hulu gehört jetzt, oder gehörte vorher, 33% zu Comcast. Das ist auch die Firma, die Sky zum Beispiel hat, ein Kabel- und Internetbetreiber in den USA. 8,6 Milliarden Dollar werden dafür auf den Tisch gelegt vom Mickey-Maus-Konzern. Disney kann jetzt Inhalte von Hulu bei Disney Plus integrieren. In Europa ist das durchaus schon der Fall. In den USA kann man das jetzt noch stärker fokussieren. Ein Move, den Bob Iger da auch macht. Und er stellt auch weiterhin die Trennung des klassischen TV-Geschäfts in Aussicht. Also sprich, hier der Umbau kommt so langsam voran. Ich finde es gut. Hulu ist sehr beliebt in den USA, wird auch weltweit sehr erfolgreich sein. Wenn das dann bei Disney Plus mit drin ist, könnte das natürlich den Kreis der Interessenten und auch Kunden, der potenziellen Kunden erweitern. Sollte es in naher Zukunft erfolgen, dass auch das klassische TV-Geschäft rausfällt, ist das, denke ich, ein sehr schöner Lichtblick, auf die nahe Zukunft, auf mittlere Zukunft des Unternehmens, dass man dann, ich sag mal, die richtigen Weichen gestellt hat, auch wenn es etwas spät war vielleicht, aber lieber da überhaupt reagiert und das erkannt haben, als es gar nicht zu erkennen. Insofern bin ich da optimistisch, aber auch investiert, daher mein Disclaimer-Hinweis, gehe aber auch gern mit Disney
durch. Hast du was gelesen? Wann soll die Dividende jetzt kommen oder nicht?
Davon habe ich noch nicht, also gab es keine, also man muss auch sagen, die Zahlen sind noch nicht raus von Disney, ja, die Quartalszahlen, da kann es natürlich dann schon eher eine Nachricht dazu geben. Hier kauft man
halt. Er will es ja durchziehen. Also er will
es durchziehen. Wenn er es gesagt hat, warum soll
ich das nicht? Ich glaube, ich werde 2-3 Tage vor den Zahlen einsteigen.
Naja gut, die Dividende wird ja nicht gezahlt mit den Quartalszahlen.
Nee, so, aber dann, ich bin gespannt. Ja, ich glaube, die Börse wird das feiern.
Kann sein. Lass uns überraschen.
Was denkst du?
Ja.
Laufen Unternehmen besser, in denen mehr Männer arbeiten als Frauen oder nicht?
Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, die mit den besten Talenten werden einfach am besten laufen.
Laut einer Studie von dem größten Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, sie haben die Unternehmen im MSCI World untersucht und zwischen 2013 und 2022 und haben geschaut, ob das Geschlechterverhältnis auch in den Führungsebenen 50-50 ist oder fast pari. Und wenn man in Unternehmen investiert, die das tatsächlich machen und die nicht nur, also es gibt ja viele Männerdomänen, sind, hat man im Schnitt 1,6% mehr Rendite pro Jahr. Und das bedeutet, man sollte nicht sich auf ein Geschlecht, egal ob Mann oder Frau, verlassen. Fand ich einfach mal ganz interessant, weil ein Renditevorsprung in 10 Jahren beim MSCI World von 29%, wenn man die mal rausrechnet, die nur von einer Domäne geführt werden, ist nochmal, also finde ich ein interessanter Aspekt.
Ja,
absolut. Ob ich das jetzt in Zukunft bei meinen Aktien mal mit angucke, ob Männer oder Frauen oder zu welchem Anteil die dort in dem Aufsichtsräten sitzen, glaube ich jetzt eher nicht. Aber ich wollte es einfach mal mitbringen. Ja. Ihr könnt uns natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht achten da ja auch viele drauf. Also 29% mehr Rendite finde ich schon viel.
Absolut, na klar. Und das zeigt ja auch, dass da was ja fundamental dahinter steht. Aber wie gesagt, ich bin immer, also bevor jetzt wieder die Ersten über irgendwelche Quoten reden, ich glaube, es sollten immer die Talentiertesten sein und dann aber auch wirklich in der absoluten gleichen Chancengleichheit. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, die Besten werden einfach auch das beste Ergebnis erzielen. Das ist einfach so.
Das denke ich auch.
Ja.
Top der Woche?
Hau raus.
Ich bin gespannt. Mein Top der Woche und ich bin nicht schadenfroh tatsächlich, aber ich freue mich, dass es doch so aussieht, dass Sam Bankman-Fried, der FTX-Gründer, also er wird ins Gefängnis gehen, das hat die Jury jetzt entschieden. Und in New York haben die Geschworenen ihn in 7 Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie US-Medien am Donnerstag berichtet haben. Über das Strafmaß wird später entschieden. Ihm drohen Jahrzehnte in Haft. Im schlimmsten Fall könnten es mehr als 100 Jahre werden. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte den Zusammenbruch seines Unternehmens und auch damit, dass natürlich seine Kunden um Milliarden von Euro betrogen. Die US-Justiz wirft dem 31-Jährigen vor, Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden ohne deren Wissen abgezweigt zu haben, um unter anderem riskante Geschäfte seines Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren. Und es gab nämlich hatten ja immer so Kreuzbeteiligungen und die hatten dann einen Vertrag, dass Alameda hochriskante Spekulationsgeschäfte machen kann mit den Kundengeldern von FTX. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass sowas irgendwann zusammenbricht. Der Anklage zufolge soll Sam Bankman-Fried dafür gesorgt haben, dass Alameda sich Geld, wie gesagt, leihen konnte, ohne die üblichen Sicherheiten zu hinterlegen. Er selbst schob die Verantwortung vor Gericht von sich und verwies auf Entscheidungen anderer, zum Beispiel seiner Ex-Freundin.
Ja, das ist immer die
Ex. Die hat auch als Kronzeugin gegen ihn ausgesagt. Ganz ehrlich, ja, Betrug ist Betrug,
genau,
und gehört bestraft.
Ist so, ganz genau einfach. Hätte er sich vorher überlegen sollen, natürlich ist es ein hartes Maß, 100 Jahre Gefängnis, aber was soll's,
ne? Na gut, also, das ist halt in den USA, ne?
Ist halt in den USA, aber egal, ich würde es auch für Marshall Lake wünschen. Also er betrügt ja vorsätzlich Menschen, ja, um ihr Erspartes und ist nicht jeder, ich sag mal, auch in den finanziellen Verhältnissen, dass man das sich, das ändert ja auch Leben, ja? Also das betrifft, genau, also viele Leben, ja, ziemlich stark und ich glaube, insofern ist das eine Position, die er ausgenutzt hat, ich glaube, darüber zu urteilen, ist ja absolut nachvollziehbar.
Und es hat ja eine Jury und in den USA muss ja das Juryurteil einstimmig sein. Und keiner der 7 ist umgekippt.
Ja.
Ja,
Ja, ist auch ein schönes Beispiel, dass auch, ich sag mal, den Reichen was passiert. Ne? Aber so heißt ja immer, die Reichen, ne? Gut, in Deutschland ist es manchmal so, gefühlt zumindest, dem passiert nichts und so, sind da nicht immer gleich vorm Gesetz. Aber tatsächlich sieht man, dass hier zumindest die Gerechtigkeit vielleicht auch einfach sieht. Novo Nordisk ist mein Top der Woche.
Wir sind beide investiert.
Genau, und es gibt Grund dafür, nicht weil wir beide investiert sind, sondern eben, weil es wieder Quartalszahlen gab. Und auch hier muss man sagen, Novo Nordisk, wow, nicht schlecht. Der Gewinn stieg um 56% auf 3 Milliarden Euro. 8 Milliarden Euro Umsatz waren es in diesem Quartal. Und die Gründe sind hier natürlich klar, die massive Nachfrage nach Wegovy in den USA. Das ist diese Abnehmspritze, die etwa $1,000 je Monat kostet. Außerdem das Diabetes-Medikament Ozempic, was als Medikament gegen Diabetes eben dann auch doch sehr erfolgreich ist aktuell. Die Zulassungen in anderen Ländern stehen ja noch bevor, das kommt noch hinzu in dieses ganze Thema. Jetzt würde einer sagen, ja, auf Allzeithoch die Aktie, und es ist auch so, dass die Aktie wirklich wahnsinnig gut gelaufen ist. Trotzdem muss man auch bedenken, dass Wegovy und auch Ozempic beide hohe Lieferprobleme haben. Also die Nachfrage ist unglaublich hoch. Die Produktion kommt der Nachfrage nicht hinterher. Das heißt, Preise sind zum einen mindestens gerechtfertigt und zum anderen ist hier noch viel, viel Fantasie drin.
Ja, weißt du, was für mich die größte Fantasie auch mit ist? Dass sie bekannt gegeben haben, dass 80% der US-Versicherer es zum Großteil covern. Also im Schnitt zahlt man $25, wenn man eine Krankenversicherung hat in den USA. Und dafür abnehmen?
Ja.
Ich glaube, ich wäre Kunde.
Ist günstiger als für die. Ne? Die Produktionskapazitäten werden jetzt ausgebaut. Das ist so im Prinzip das, was investiert wird. Die weltweite Versorgung wird aber trotzdem lange nicht komplett garantiert werden, weil auch die Engpässe einfach weiterhin bestehen werden. So das Management, das ist natürlich auch zum anderen gut, dass man es auch nicht, ich sag mal, jetzt in Masse so gleich verbreiten kann. Natürlich ist es auch nicht mal so leicht mal ein Werk gebaut und dann einfach mal das verdoppelt. Also klar, das ist ein weiter Weg. Novo Nordisk hat auch nicht ganz ohne Konkurrenz, das darf man auch nicht vergessen, denn auch Eli Lilly hat hier sehr starke Zahlen, zumindest ist, was das Produkt Mounjaro, was das die Alternative zu Wegovy ist, betrifft, auch sehr, sehr gute Nachfrage. Und dahingehend muss man sagen, ist der Markt riesig. Wenn man sich nur mal vorstellt, wie viele da noch auf diesen Zug aufspringen. In Europa ist ja da die Zulassung noch nicht wirklich verbreitet. Und wir wissen, in westlichen Ländern ist es jetzt, schon so, dass man auch einige Kunden finden könnte für diese Produkte. Insofern, ich glaube, hier ist klar, Bewertung hoch, keine Frage, aber ich glaube, es ist noch so viel Fantasie. Und das Wachstum zeigt auch, dass das fundamental jetzt schon Früchte trägt und noch Früchte tragen wird. Deswegen bin ich hier investiert und werde auch aufstocken. Wann, weiß ich noch nicht.
Willst du eine Spekulation draus machen oder ich? Ich habe meine schon aufgetippt. Du darfst auch eine, wenn du möchtest. Du kannst natürlich auch was anderes wählen.
Ich überlege mir es noch.
Meine Spekulation der Woche. Novo Nordisk wird bis Ende 2023 noch um mindestens 10% steigen.
Also knapp 100 erreichen, 100 Euro erreichen.
Ja, also ich habe jetzt hier den Kurs genommen der dänischen Krone.
Okay.
Und aber, also das entspricht ungefähr 500 Milliarden US-Dollar Market Cap.
Okay, cool. Ja, klar.
Das ist meine Spekulation. Kommen wir leider auch tatsächlich schon wieder, also hier ist heute was los, so viele Flops, Sparquote. Und jetzt kommt aber wieder der Knaller. Ich hoffe, du sitzt gut, Marcel.
Ich sitze.
Diese Woche ist das Unternehmen Franca Emica insolvent gegangen. Und nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen insolvent geht, gab es einen richtigen Bieterwettkampf auf die Technologie und die Patente. Was macht Franca Emica? Sie bauen Roboter, die mit hochexplosiven Stoffen hantieren können. Ja, also.
Diese, wenn hier Bombenanschärfung
kommt. Genau.
Okay, krass. Hab ich nie gehört.
Und Franca Emica wurde jetzt verkauft für $33 Millionen. An Agile oder Agile geschrieben. Und das Problem ist, dass Agile oder Agile tatsächlich ein in China ansässiges Unternehmen ist und von institutionellen Investoren aus China kontrolliert wird. Und ich erinnere mich noch daran, dass unser werter Bundesminister für Wirtschaft gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir hier Schlüsseltechnologien einfach abgeben. Und wenn man tatsächlich in die Aufsichtsratsliste der Agile Robots AG schaut, dann ist unter anderem Foxconn mit dabei und der ebenfalls in China registrierte Venture Capital Fonds Sequoia. 5 der 7 Mitglieder im Aufsichtsrat sind auch aus China und die Anwälte von PwC, PricewaterhouseCoopers, haben im Auftrag der Schöller Brüder, also das ist ein deutsches Unternehmen, deutsche Investoren, die wollten das übernehmen und auch in Deutschland behalten, eine Warnung in einem vertraulichen Schreiben tatsächlich auch an Robert Habeck sowie an das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben und haben davor gewarnt, hier diese Technologie, weil diese Technologie kann dann zum Beispiel auch von Russland eingesetzt werden, weil die Chinesen auch solche Technologien exportieren. Also es könnte auch in Kriegen passieren. Und durch die geplante Veräußerung, heißt es im Schreiben vom 1. November, bestehe insbesondere die Gefahr, dass die Produkte des Unternehmens über die Volksrepublik China letztendlich auf russischer Seite im Ukraine-Krieg eingesetzt werden. Deswegen müsse Habecks Behörde gemäß des Außenwirtschaftsgesetzes die Transaktion verhindern. Aber es scheint so, als hätte Robert Habeck Wichtigeres zu tun. Und das finde ich schon wieder sehr bedenklich. Klar, okay, wenn man insolvent geht, aber wenn wir Schlüsseltechnologien haben und Patente, dann müssen wir die schützen und auch die Kompetenz bei uns halten. Das machen so gefühlt alle anderen Länder der Welt, außer wir Deutschen. Und deswegen mein Flop der Woche, wenn Franka Emika tatsächlich in die Hände von chinesischen Investoren fallen wird.
Okay.
Wovon ich ausgehe.
Ich verstehe tatsächlich nicht, wenn es doch so eine sehr gute Technologie ist, warum schafft man es dann nicht als Rheinmetall oder so, als deutsches Unternehmen zum Beispiel, ja einfach mal 33 Millionen auf den Tisch zu legen. Ich meine, die haben jetzt eh eine Sonderkonjunktur gehabt, leider Gottes. Und ich weiß nicht, ich glaube, sowas ist doch super implementierbar in solche Firmen. Ich
habe keine Ahnung.
Da wird ja auch kein Wettbewerbshüter sagen, oh nee, lass mal. Ja, ist schwierig, kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber am Ende des Tages wird's so kommen, wie wir es alle befürchten. Mein Flop der Woche zeigt, wie dünn der Markt gerade ist.
Und ganz zwar, dünnes Eis.
Ja, ganz dünnes Eis, sagt man. Paycom Software, was ist passiert? Mensch, die Aktien nach Zahlen wurde mega verprügelt und dabei waren die Gewinne höher als erwartet und 16 Dollar Cent hat man hier performt, also wirklich hervorragend. Im Umsatz, naja, um 5 Millionen nicht getroffen, Analystenschätzungen, das ist nicht viel. 21,5% Wachstum ist immer noch völlig in Ordnung, davon 98% wiederkehrend, das ist auch ordentlich. Und jetzt kommt's, der Ausblick wurde gesenkt. Ja, der Ausblick wurde gesenkt, da könnte man jetzt denken, oha, so ähnlich wie bei SolarEdge, ja. Aber nein, hier geht's tatsächlich nur um, in der Spitze, knapp 27 Millionen Dollar, die es weniger gibt. Also sprich 420 bis 425 soll man jetzt erwarten für das Quartal, statt 452. Und auch für das Gesamtjahr, sprich die kompletten Umsätze sind immer bei 1,68 bis 1,684, was erwartet wird. Und die Analystenschätzungen, auch die Schätzungen vorher waren 1,72. Also, ob das jetzt ein Kurssturz für 39%, was ja die Aktie wirklich fast 40% gefallen ist, ob das rechtfertigt, ich würde es in Frage stellen. Es zeigt aber auch, wie wenig liquidiert gerade der Markt ist, also sehr wenig kaufen, also jetzt gerade hat sich's wieder verändert, aber zu dem Zeitpunkt, als die Quartalszahlen kamen, haben wenig gekauft, viele verkauft oder einige verkauft, deshalb natürlich der Preis dann runtergeprügelt wird, bis dann die ersten Käufer wieder kommen und den Preis stützen, aber das zeigt da ganz klar eine gewisse Übertreibung. Ich glaube, so schlimm sieht's wirklich nicht aus bei dem Dividendenwachstumswert und ja, ich bin mir dabei und finde einfach die Zahl oder der Absturz ist viel zu krass.
Du bist investiert.
Ich bin investiert, ja, aber es war unerwartet, total unerwartet, klar, das verstehe ich. Aber die Konsensschätzung und die Realität sind nicht so abweichend, dass man sagen müsste, oh, ja, hier, da müssen wir doch glatt mal 40% runter. Also das ist schon heftig. Mehr als ein Drittel Börsenwert verloren für das doch sehr stabile Unternehmen. Das ist jetzt auch nichts Unrobustes, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich bin super gespannt, wo die Aktie stehen wird, weil sie hat tatsächlich, also sie hat immer noch ein KGV von 21.
Das stimmt.
Ja, das ist.
Also zumindest auf nächstes Jahr, ne?
Auf dieses Jahr. Auf dieses nächstes Jahr, genau, sind wir bei 19,6.
Ja, eben.
Und dann 16,74. Das ist für mich nicht teuer und nicht billig, wenn wir ein Wachstum haben, so bei 12%.
Ja, die sind ja bei mehr.
Wenn es so kommt. Also ich bin super gespannt. Ich glaube, ihr könnt eine Chance liegen, wenn das Wachstum 15, 16, 17, also mehr ist als die Erwartungen aktuell. Ich würde mir jetzt wünschen, dass Paycom Software vielleicht sogar, sie haben keine Schulden, ja? Also eben. Sie haben auch ein bisschen Cash in der Bilanz, dass sie jetzt ein Aktienrückkaufprogramm starten. Das wäre jetzt klug. Eigentlich, also bei minus 50%, wenn du überzeugt bist von deinem Unternehmen, finde ich persönlich, gibt es hier keinen anderen Weg als ein Aktienrückkaufprogramm.
Ja, bin ich bei dir. Wäre natürlich ein kluger Zug. Ich glaube, das wird sich jetzt zeigen. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass die 40% runterfallen nach dem Ausblick. Und tatsächlich wäre das eine gute Chance. Ich würde hier meine Spekulation der Woche mitbringen. Und ja, zwar glaube ich, dass die Aktie, und das möchte ich betonen, es sind jetzt nur noch 2 Monate bis Jahresende, ja, also wir haben nicht viel Zeit, wird die Aktie sich nochmal ein bisschen erholen und zwar Richtung und über 180 stehen. Das wäre übrigens, also das klingt jetzt nicht viel, das sind $20 die Aktie, trotzdem ist eine wichtige psychologische Marke, die muss erstmal in 2 Monaten überboten werden. Da bin ich gespannt und hoffe natürlich darauf, beziehungsweise ja, gehe davon aus, dass dieser Rebound zumindest auf diese alte Unterstützung von Corona-Tief auch wieder halten wird.
Also $180, das heißt, wir sind 11,41% aktuell entfernt.
Genau, und das, obwohl natürlich jetzt sehr viel negativer Druck drin ist, ne, aufgrund der ja gebrochenen Unterstützungen, ne, also hier ist auch, ich sag mal, relativ viel jetzt auch ja, charttechnisch zerstört worden.
Ja.
Trotzdem ist der Rücklauf, wäre wichtig über die 180, auch nachhaltig wichtig. Wenn das hält, ist dann zumindest wieder Besserung in Sicht. Aber ich glaube, dieser Abverkauf ist aufgrund der Qualität des Unternehmens und auch der guten Kennzahlen, die es ja doch zweifelsohne mitbringt, ein bisschen arghappig.
Jetzt kommen wir zum Stefan von der Consorsbank. Und jetzt darf uns der Profi mal wieder seine Markteinschätzung geben. Stefan, vielen lieben Dank zu dir.
Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, Halloween ist noch gar nicht so lange her und wenn man auf die Märkte schaut, dann kann man noch da einen kleinen Schreck kriegen. Der S&P und einige andere Indizes ja jetzt wieder offiziell im Korrekturmodus, also mit einem Kursverlust von 10% und mehr von der Spitze. Ich glaube, davon sollte man sich nicht wirklich ins Boxhorn jagen lassen. Korrekturen gehören am Aktienmarkt einfach dazu. Eine Korrektur von 10% oder mehr sieht man im S&P zum Beispiel so fast alle 1,5 Jahre. Es ist also wirklich kein so seltenes Phänomen. Woran lag's? Warum sind Aktien runtergekommen? Ich glaube, einerseits hat das was zu tun mit einem starken Zinsanstieg, gerade in den USA. Wir haben gesehen, dass die 10-jährigen Renditen von knapp 4,1% im September jetzt auf fast 5% gestiegen sind. Das ist natürlich was, was Aktien überhaupt nicht gut tut. Und darüber hinaus war ja auch die geopolitische Lage zuletzt nicht wirklich förderlich, was das Klima angeht. Ein weiterer Punkt, und den finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, ist die Berichtssaison. Auch die treibt ja die Märkte zurzeit. Was wir hier sehen ist, dass die unterm Strich eigentlich gar nicht schlecht verläuft. Also der Anteil von Unternehmen, die gute Zahlen berichten, bessere Zahlen als erwartet, die befindet sich so leicht über dem historischen Durchschnitt. Was aber bemerkenswert ist, ist, dass die ja, Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben, die großen amerikanischen Tech-Werte, dass die jetzt auf einmal teilweise eher nur noch Mittelmaß sind. Zumindest was die Ergebnisse oder die Reaktion darauf angeht. Wir haben es ja gesehen bei einigen Aktien, dass der Markt da durchaus verschnupft reagiert hat. Eine Google, Meta oder auch eine Tesla ja deutlich abgestraft. Microsoft, Amazon haben sich ein bisschen besser entwickelt. Was hier offensichtlich wirklich eingetreten ist, ist, es hat ein Upgrade der Guidance, der Ausblick fürs nächste Jahr gefehlt und die Erwartungen an das Unternehmen waren einfach sehr, sehr hoch und das in Verbindung mit den ja doch ambitionierten Bewertungen hat dann hier, glaube ich, einfach erstmal zu der verschnupften Reaktion geführt. Also so ein bisschen auch das, wovor wir auch schon immer ein, zwei Mal am Ende des Tages gewarnt haben. Ist das für sich genommen jetzt aber ein Grund zu sagen, raus aus Aktien? Hier würde ich sagen, nein. Wir haben mehrere Gründe, warum wir weiter grundsätzlich konstruktiv auf Aktien sind. Das ist auf der einen Seite, politische Börsen haben kurze Beine, also von Geopolitik sollte man sich bei seinen Anlageentscheidungen nicht treiben lassen. Das war historisch selten guter Ratgeber, denn häufig haben Märkte solche Events relativ schnell wieder weggesteckt. Der Markt ist zurzeit deutlich überverkauft, also wenn man sich mal die technischen Indikatoren anguckt, dann deuten die so langsam wirklich auf eine überverkaufte Situation hin. Das in Kombination mit Saisonalität, und hier sollte man nicht vergessen, dass eigentlich November, Dezember historisch die beiden besten Börsenmonate mit sind, ist für mich ein Cocktail, wo es dann auch mal schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Wenn wir es mal ein bisschen konkreter noch angucken wollen, was ich zurzeit sehr, sehr spannend finde, muss ich sagen, ist der europäische Technologiesektor. Den haben wir zuletzt sogar auch nochmal wieder ein bisschen positiver betrachtet, gerade auch im Verhältnis zu dem amerikanischen Tech-Sektor. Warum? Naja, wenn wir über Technologie sprechen, reden wir ja auch viel über Software. Und Software ist eigentlich ja nichts anderes als ein Werkzeug, um Produktivität zu steigern, um Sachen schneller, besser, effizienter zu machen, als wir Menschen das können. In der Vergangenheit gab es hier ja einfach durch die Technik Grenzen, weil die Technik nicht alles konnte. Die hat menschliche Sprache nicht wirklich immer gut verstanden. Es konnten gewisse Sachen nicht automatisiert werden. Und das ändert sich jetzt durch künstliche Intelligenz. Jetzt ist es möglich, dass eine Software oder eine künstliche Intelligenz wirklich sinnvolle Antworten gibt, Sachen durchsucht, menschliche Sprache versteht, auch dann ja zu einer Art, im weitesten Sinne Konversation in der Lage ist. Und das sind Themen, wo wir glauben, dass das den Use Case für Softwareanwendungen, gerade bei Unternehmen, nochmal massiv steigern wird. Man sollte hier auch bedenken, dass es klar ist, dass du natürlich erstmal das Fundament bauen musst. Das heißt, man muss erstmal die Technik haben, damit man diese Software laufen lassen kann. Aber wenn die Technik da ist, dann sollte eigentlich die Softwareentwicklung massiv nachziehen. So haben wir es ja auch beim mobilen Internet gesehen. Wir brauchten erst die Smartphones und die leistungsfähigen Mobilfunknetze und dann kam auch wirklich der Content für die Handys. Und das ist was, von dem wir glauben, dass das auch im Technologiebereich, im Softwarebereich so sein wird. Und die europäischen Unternehmen, die sind traditionell sehr stark im B2B-Bereich, also bei Lösungen für Unternehmen. Und jetzt, wo so langsam auch die Rechenleistung, die Rechenpower da ist, glauben wir, dass sich auch dieser Markt jetzt sukzessive weiterentwickeln sollte. Das ist was, was in unseren Augen im Markt zurzeit so gar nicht eingepreist ist, wenn man sich mal den europäischen zum amerikanischen Technologiesektor anguckt, von der Bewertung her, also zum Beispiel KGV, dann handelt Europa zurzeit mit einem deutlichen Abschlag, hat aber eigentlich lange, zum Beispiel von 2011 bis 2019, mit einem Aufschlag zum amerikanischen Sektor gehandelt. Ist also gar nicht so unüblich, dass europäische Technologiewerte sich auch mal besser entwickeln als amerikanische. Ja, und aufgrund dieser Bewertung und der sehr positiven Geschäftsaussichten glauben wir, dass der europäische Technologiesektor im Augenblick durchaus ja ein Markt ist, wo die Wachstumschancen einfach noch nicht so eingepreist sind und wo man ganz, ganz interessante Investitionsmöglichkeiten finden kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiter alles Gute, viel Erfolg und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank. War wieder super spannend und die Einschätzung doch vom Profi zu hören, finde ich auch immer sehr, sehr erweiternd für das eigene Szenario, was man so einschätzen kann. Und dann hat man auch sicherlich nochmal ein eigenes
Ziel. Wir haben ja viele angefragt und die Consorsbank traut sich hier raus. Deswegen, wenn du dich interessierst für ein Depot bei der Consorsbank, Link findest du in den Shownotes.
Du bist ja auch schon lange mit dabei, das sagst du ja auch immer wieder. Und
ich gehe auch nicht weg und ich zahle auch mal für einen Aktiensparplan 1,5% Gebühr, das ist mir egal. Das ist mir wirklich egal, weil dafür bekomme ich, das ist übersichtlich, ich kann alles wieder anlegen. Also für mich passt alles, ich finde keine Gründe dagegen.
Okay, ja, keine Gründe dagegen. Ist doch ein absolut klares Statement.
Ja.
Unsere Depots haben sich verändert in diesem Monat natürlich wieder. Im Oktober gab es doch einiges zu berichten. Mhm. Ich habe auch wieder viel mitgebracht. Du hast aber zugekauft, Philipp.
Und ja.
Da darfst du dich jetzt gerne austun.
Ich habe mich entschieden, RTX zu kaufen.
Okay, was macht RTX?
RTX ist Raytheon Technologies, also ein Rüstungs-Aerospace-Konzern. Der im Moment ein paar Struggle hat, also ein bisschen Struggle hat natürlich auch wegen der Flugzeugturbinensparte. Aber ich handle ja die Zukunft an der Börse und die werden sie nicht ewig haben. Und leider muss man auch sagen, ist es so, dass Rüstung natürlich vermutlich, ich glaube, wir werden ein Aufrüsten sehen. Und wir werden es gleich sehen. Ich bin doch zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen.
Ja.
Ich finde die Aktie nach wie vor auch nicht teuer. Also wir haben hier ein 15er KGV für nächstes Jahr, solides, man würde jetzt sagen, High Single Digit Wachstum, also so 7%. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ich habe sie im Depot. Ich glaube, Aufrüstung wird es geben, Flugzeugturbinen wird man aufbrauchen und da haben sie einen großen Marktanteil, deswegen sind auch diese Probleme für mich nur von kurzer Natur.
Richtig, wenn die Kanonen donnern, das kann man so sagen und das haben sie und du hast zugeschlagen, warum denn nicht? Ist doch eine absolut legitime Geschichte.
Novo Nordisk habe ich noch gekauft, da haben wir beide telefoniert. Ich bin von Brüssel nach Amsterdam gefahren und wir haben gesagt, eigentlich Attacke und bis jetzt sind wir auch beide
Plus. Wir sind beide gleichzeitig
dazu.
Ne? Wir sind eigentlich, also ich war irgendwo im Auto und habe dann einfach zugegriffen und ich glaube, wir haben den gleichzeitigen Einstieg gefunden und
Realty Income nachgekauft, habe ich vorhin schon erläutert. Und ich will ja ein paar Dividendenwerte im Depot haben, weiß aber nicht, welche von diesen High-Yieldern ich mir doch immer zu Gemüte legen soll. Dividendensparplan habe ich gestartet. 100 Euro im Monat als meine Dividenden-Einzelaktien-Position. Verkauft, ich sehe es gerade, ja, also die Abspaltung von Denner hier.
Veralto.
Veralto ist auch nicht mehr in meinem Depot. Bei dir hat sich doch einiges getan. Deswegen, wollen wir vom Schatten zur Sonne kommen? Was hast du verkauft?
Verkauft habe ich, ja. Ich habe schon vor dem Absturz Rollins verkauft, einfach weil ich da Gewinne mitnehmen wollte. Und ich wollte das Geld gleich nutzen für Novo Nordisk. Das ist dann quasi einmal 1:1 rüber. Und ich habe mir überlegt, also Rollins, geiles Unternehmen, tolles, also bin auch weiterhin überzeugt, dass das Unternehmen langfristig wachsen wird. Aber irgendwie fühle ich es nicht. Ne? Also es ist nicht mein Geschäftsmodell, womit ich so
du richtig... Du hast gedacht, gibst zu, dass du hier in Limp Bizkit investierst.
Genau, keep rolling. Das waren Zeiten. Herrlich. Ja, da hat der Philipp noch Head gebankt.
Die habe ich live gesehen bei Rock am Ring, ohne Scheiß.
Oh, klasse.
Ja, ich war da schon mal, bevor ich Hemd getragen habe.
Das ist eben doch so ein richtiger, so ein alter Rocker. Ne? Da kommt die Perücke raus, dann geht es los. Genau, die Abspaltung von Denner hier. Veralto. Wir wurden auch gefragt in der Community, wie wir das handhaben. Und
genau, der war sogar auch bei der Consorsbank. Ich habe ihm so ein bisschen geantwortet, du musst bitte mal der Consorsbank schreiben, weil bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus jetzt wieder im Depot. Also die haben das so ein bisschen glatt gestellt.
Ah ja.
Auch
ja.
Mein Einstandskurs und solche Sachen.
Okay.
Vielleicht ist es aber bei ihm auch passiert.
Ja, das ist denkbar. Kam zumindest nicht nochmal was Neues dazu. Genau, habe ich verkauft. InMode habe ich ebenfalls rausgegeben. Einfach, ich warte jetzt als Trade drin und dann kam der Krieg. Naja, dumm gelaufen, ist halt ein israelisches Unternehmen. Und dann hat man natürlich hier, ich sag mal, auch ein paar, also sie haben zwar gesagt, ja, uns betrifft es nicht wirklich, aber dann gab es auch schon den Einbruch von 20% und ich bin da noch rechtzeitig, also nicht ganz rechtzeitig, aber mit dem blauen Auge davongekommen. Bei Technoclass habe ich die Trading-Position auch geschlossen, einfach weil sie sich nicht ganz so entwickelt hatte, wie ich wollte, bei plus minus null in etwa. Dann gab es Gewinnmitnahmen bei Houlihan Lokey, die sich gut wieder erholt haben. Was machen die? Die sind auch Investmentgesellschaft, die vor allen Dingen aber auch sowas wie Insolvenzen betreut und so weiter.
Aber das dürfte doch vielleicht sogar läuft richtig auch gut, abgehen,
aber
oder?
Ich wollte hier erstmal Geld mitnehmen, aber oder zumindest
du fühlst es auch nicht so wirklich, oder?
Doch, das schon, aber ehrlich? Ich habe dieses Thema schon auch anderweitig im Depot mit B. Riley Financial zum Beispiel, die das Thema vor allen Dingen auch Insolvenzen auch mehr im Griff haben oder nochmal mehr im Fokus haben.
Ganz kurz noch, für 2025 rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 18% und einem Gewinnwachstum von 30%.
Bei Houlihan, ja. Ja, ist ein tolles Unternehmen. Also ich behalte mir auch vor, da wieder reinzugehen. Ne? Das ist nicht so, dass ich jetzt für immer sage Tschüss, aber wollte hier natürlich auch ein bisschen den Cash freimachen. CrowdStrike, habe ich Gewinne mitgenommen. Das tut weh, aber tatsächlich muss ich sagen, die ganzen Themen.
Also es war eine gute Zeit.
Genau, und das Ganze ging jetzt auch sehr, sehr schnell, Schlag auf Schlag. Hier eine Cyberattacke, da eine Cyberattacke, dann das Ganze mit dem neuen israelischen Krieg, was wir jetzt sehen, und Gaza und Israel. Alles traurig und tragisch, aber das zieht natürlich für CrowdStrike ziemlich an. Die Renditen waren sehr gut und ich finde die Bewertung mittlerweile sehr, sehr üppig. Können wir vorstellen, dass hier mal wieder ein stärkerer Rücksetzer dabei ist, und wenn der dabei ist, bin ich auch wieder dabei. Und man muss ja auch sagen, Gewinne sind aktuell steuerfrei, weil Verluste wurden auch realisiert in diesem Jahr schon und deswegen kann man das auch gerne mitnehmen. JP Morgan Chase auch mit einem kleinen Gewinn raus. Erstmal Dividenden noch mitgenommen. Humana raus und Parker Hannifin. Also auch ein paar Qualitätsunternehmen, die aber, muss man sagen, in kurzer Zeit mehr als 10% gemacht haben. Also sprich 10-20%, je nachdem, welches Unternehmen jetzt hernehmen. Und ich glaube, man kann auch mal Gewinne mitnehmen, wenn sie steuerfrei sind. Und sie sind auch nahezu alle wieder in der Strong-Buy-Liste gelandet. Und wenn es eine gute Gelegenheit gibt, bin ich auch da wieder.
CrowdStrike ist natürlich auch year-to-date absolut gut gelaufen. Ja. 82,35%.
Genau, ich hatte ja tiefer nochmal die zweite Tranche gekauft. Da bin ich froh, dass ich da jetzt, nochmal einen kleinen Hebel hatte. Deswegen alles schick. Gekauft habe ich aber auch ein bisschen was, zumindest der McDonald's-Sparplan, den habe ich etwas erhöht.
Hast du dir den Regenschirm geholt?
Nein, habe ich verpasst. Hast du ihn?
Nein, ich durfte nicht.
Bei dir hätte ich gedacht, dass du ihn hast.
Ich durfte nicht.
Ich habe auch an dich gedacht, aber na gut.
Du lässt mich also im Regen stehen.
Können wir ja zusammen stehen. Novo Nordisk habe ich schon angesprochen. Ich habe BAT dazu gekauft. Einfach Dividendenwert. Ich finde, das Chancen-Risiken-Verhältnis ist so gut. Und gerade auch das ganze Thema E-Zigaretten oder auch, ich sag mal, Liquids sind da schon wahnsinnig im Kommen, man sieht immer mehr davon. Und ich habe die dritte Tranche von Pfizer gekauft, knapp über 30 Euro und würde auch sagen, dass das ein ganz guter Zeitpunkt gewesen ist für die letzte Runde. Ansonsten habe ich natürlich relativ viel auch noch liegen lassen, wo ich jetzt noch nicht weiter investiert habe. Mhm. Klar, die Woche habe ich jetzt nicht viel Rückenwind mitgenommen, aber das konnte ja A nicht vorher wissen und B, muss ich sagen, bin ich gar nicht böse drum, weil ich habe auch genau diese Frage gestellt, mit welchen würde ich jetzt nicht unbedingt durch eine Krise gehen, und da sind halt ein paar rausgeflogen.
Ja, ist so. Ja. Was soll ich dazu noch sagen?
Es bleibt
ja
trotzdem noch ein Depot. Sonst
ist ja nicht. Und du weißt ja auch, was du machst. Aber es hat sich ja auch manches richtig gut entwickelt den Monat. Was gibt's denn Positives von der Front?
Ja, Arista Networks, bei mir auf Platz 1, herrlich gelaufen und das, da kam noch diese Quartalszahlen hinzu, die wirklich hervorragend waren, also sind Ausrüster für das ganze Thema Netzwerke, gerade auch im KI-Bereich wird sehr viel investiert und da ist Arista Networks weiterhin auch mit einem tollen Ausblick unterwegs, weshalb die Aktie bullig auf Allzeithoch weiter läuft und läuft. American Tower hat sich schön erholt in dem Monat, muss man einfach sagen, ging auch hier ordentlich nach oben. Toll für die REITs, allgemein die REITs sind sehr gut gelaufen und Microsoft mit plus 7%, was mich sehr gefreut, weil es einer meiner größten Positionen ist und das Depot natürlich auch wieder ein Stück weit aufwertet.
Bei mir war es American Tower mit 5,5%, hier scheint so ein bisschen der Rebound zu passieren.
Absolut.
Microsoft 6,5%, die läuft und läuft und läuft und ich glaube tatsächlich, ich glaube die beste Aktie des Jahres bei mir bis jetzt wird CrowdStrike sein. Ich guck mal ganz kurz rein. Monatliche Entwicklung. Hier haben wir es aktuell tatsächlich year to date. Was denkst du? Wer ist es?
Bei mir ist Nvidia.
Bei mir ist auf Platz 1 CrowdStrike mit 65%. Amazon. Auch mit 55. Ja. Broadcom 52 und dann kommt Microsoft mit 41. Also ich bin auch gespannt, wie es da weitergehen wird. Und dann leider auch, wie gesagt, mit fast 7% RTX. Ich würde mal weitermachen mit meinen Floppies.
Ganz kurz zu Microsoft. Bitte? Herrlich im Chart zu erkennen ist eine Tasse mit Henkel-Formation, die jetzt ausgebrochen ist.
Eine Starbucks-Tasse mit Henkel.
Eine Starbucks-Tasse mit Henkel. Und dieser Ausbruch ist eigentlich ein sehr krasses Bullensignal. Also theoretisch, praktisch, wenn alles, ich sag mal, fundamental auch in Sachen Rezession und alles ordentlich normal funktioniert und nicht ganz so krass wird, also die sogenannte weiche Landung, sollte Microsoft hier den Weg Richtung $400 einschlagen demnächst, ja.
Oho. Dann abzuwenden. Dividende haben sie auch schon erhöht. Also stimmt. MSCI minus 9%, Thermo Fisher minus 12% und Danner hier minus 23% natürlich auch aufgrund der Abspaltung. Wie war es denn bei dir?
Ja, Paycom Software auf Platz 3 natürlich am letzten Tag noch schön finalisiert, minus 32%. Runks Enphase Energy, ich bin ja mit einer kleinen Tranche dabei, die ist jetzt natürlich super klein und da ist der Nachkauf noch in weiter Ferne, denn hier müsst ihr erstmal die Quartalszahlen abwarten und hier würde ich nicht overpacen und SolarEdge hat auch hier ganz klar gezeigt, dass es noch schlechter geht, als es schon vorher angekündigt war. Die sind sogar ins Minus gerutscht. Das muss bei Enphase nicht passieren, aber man merkt gerade, es steht alles still, niemand investiert, die Zinsen sind zu hoch. Das gleiche zählt dann auch für Ameresco, die ja, ich sag mal, in diesem Bereich dabei sind. Sie sind leider auch weiter gefallen, aufgrund dessen, dass hier viel Zurückhaltung ist. Ich bin gespannt, wie da die Zahlen sind, weil die müssen nicht so schlecht sein wie bei einem Solarhersteller, einfach weil sie ja ihr beratend tätig sind im Nachhaltigen. Das heißt, es kann auch sein, dass hier gerade auch staatseitig einiges mehr investiert wurde, denn man hat ja auch, ich sag mal, in den USA ein großes Paket. Irgendwann fließt das Geld ja auch mal.
Kommen wir zu den Top of the Pops. Deine Top 3 in deinem Depot.
Bitte Amazon jetzt. Bei 220% ist Amazon noch eine bedeutende Position im Depot. Apple mit 270% wieder ordentlich dabei, auch wenn die Zahlen, darum haben wir jetzt noch nicht angegangen, eigentlich jetzt unspektakulär waren. Also nichts Besonderes. Ich glaube, die digitalen Dienste sind da das Beste. Enttäuschend ein bisschen beim chinesischen Markt. Da hat man ein bisschen deutlich weniger abgesetzt. Aber insgesamt trotzdem alles stabil. Und Nvidia mit 536% wieder on top. Beziehungsweise jetzt am 3. November ist ja schon wieder fast 600% im Plus. Also alles in Butter, möchte man sagen. Wie ist bei dir?
Visa auf Platz 3 mit 121%, dicht gefolgt von einem Unternehmen, das ich erst seit dem 28.03.22 habe. Was denkst du? Wer wird es sein? Du hörst ja hier fleißig zu in diesem Podcast. Du bist, glaube ich, der einzige Hörer, der durchhört.
Ja, ich warte bloß drauf, bis ich gewinne.
Es ist Constellation Energy.
Ja,
120%.
Nicht schlecht.
Atomkraft, ja bitte. Microsoft 134% auf der 2 und CrowdStrike mit 266%. Möchtest du auch meine Flops wissen?
Unbedingt.
Brookfield Asset Management, minus 20%. Realty Income, vor dem Nachkauf, minus 26%. Jetzt minus 17%. Also ich dope hier meine Position. Und Denner hier, minus 36%. Eigentlich muss ich Denner hier nachkaufen.
Eigentlich schon, ja.
Also,
aber auch hier, Vorsicht, die ganze Branche wackelt noch. Also sprich mit negativen Nachrichten. Es tut nicht Not, jetzt hier dieses Quartal reinzugreifen. Es reicht auch erst, wenn einfach ein gutes Quartal mal wieder zu sehen ist, wenn, ich sag mal, diese Normalisierung dahin ist und wir einfach wieder, ich sag mal, normales, stetiges Wachstum auch in dieser Branche sehen. Das gilt jetzt für Thermo Fisher, Sartorius und Denner hier. Vorsicht vor einem zu frühen Kauf. der Abwärtstrend ist immer noch intakt und kann auch weiter noch Fahrt aufnehmen. Insofern, ja, woanders ist das Geld vielleicht besser aufgehoben. Meine Flops, ja, Klassiker bitte. Eigentlich. Immer die gleichen drei hinten, die die Schlusslaterne halten, auch mit deutlichem Abstand. Upstart mit 84%, Teladoc 91% und Digital Turbine mit 92%. Alles die Polar.
Für mich wird Teladoc immer so ein Unternehmen sein, wo ich nicht weiß, ja. wann die falsch abgebogen sind.
Das stimmt. Das ist wirklich
es ist so. Wirklich, also eigentlich.
Ich sympathisiere immer noch mit denen.
Ja, es ist ich finde, du solltest nachkaufen.
Ja, ja.
Also du solltest wirklich, Apps und Upstart verkaufen.
Ich verstehe nicht, wie man auf 2 Milliarden Market Cap kam, nachdem man Livongo 2018
für 11, glaube ich,
oder so, für 14 Milliarden oder so gekauft hat, selber um die 30 Milliarden wert war oder 20, irgendwie sowas. Und jetzt irgendwie so ein magerer. Also das ist schon verblüffend, wie so ein Trend dann doch so kippen kann.
Hut es ab. Ist krass, ja. Also
das ist das Schönste.
Na gut, sie sind halt immer noch negativ. Sie verdienen immer noch kein Geld.
Das stimmt, ja. Aber sind sie denn so insolvenzfähig?
Wir werden es sehen.
Frage, ne?
Wir werden es sehen.
Naja,
Depot-Performance. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlechtesten an. Mhm. Das ist der DAX.
Ja.
Minus 3,75%. Gefolgt von dem MSCI World mit minus 3,17%. Dann kommt der S&P 500 mit 3,06% im Minus.
Dann komme ich mit 3% Minus.
Unser Fonds mit minus 2,31%. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ich mit minus 0,18%.
Da zahlt sich die defensive Anlegerstrategie aus. Ja. Und auch, sag mal, gut Einstiege, muss man sagen.
Ja.
Und ja.
Bin zufrieden und ich bin, wie auch auf unserer Webseite im Artikel geschrieben, ich bin fest davon überzeugt, dass ich dieses Jahr über 20% Rendite mit meinem Depot erwirtschaften werde. Und kleiner Spoiler am 3. November, es sieht schon ganz gut aus.
Ja, sehr gut. Weiter so. Dividenden gab es auch.
Ja, bei mir, du, willst du anfangen, soll ich anfangen?
Ja, also Digital Realty Trust hat bezahlt, McKesson war dabei, Altria, Industrial Properties, also Innovative Industrial Properties, Thermo Fisher, American Tower, Danaher hier. Es gab außerdem noch, nee, genau, das war's schon, genau. Aber ich habe eine wichtige Marke übersprungen in diesem Monat, und zwar die 1.000 Euro Dividendeneingänge.
1.000 Euro Dividenden im Monat, unfassbar.
Im Jahr, genau, leider nur im Jahr. Im Monat schaffe ich
auch
mal auch noch.
Das wird aber irgendwann.
Aber ich finde, man kann also stetig nachschauen. Letztes Jahr waren es 890 Euro, diesmal sind es 1.000, jetzt schon. Sprich, ich habe ja noch fast ein ganzes Quartal vor uns. Insofern, dafür, dass ich nicht auf Dividenden gehe, ne, das muss man auch sagen, es ist nicht mein mein Investmentgrund, eine Dividende zu irgendwas zu kaufen, sondern ich bin ja eher auf Kursperformance, aber schön, wenn das mit abgeworfen wird.
Klar, auf jeden Fall. Bei mir gab es Pepsi, Trane Technologies, die erste Broadcom, Thermo Fisher Realty Income, American Tower, Danaher hier und Humana.
Ja, Humana habe ich auch noch gehabt, stimmt.
Kaufkandidaten?
Habe ich.
Bitte.
Realty Income. Tatsächlich bin ich auch da sehr dran. Also
komm auf die Seite.
Auf Nummer
ich werde auch meine Spekulationen gewinnen. Realty Income wird Ende 2023 über $54,99 liegen.
Ja, warten wir es ab. Ich hoffe es natürlich auch. Nachkauf Novo Nordisk steht natürlich ganz oben. Auch Johnson & Johnson finde ich aktuell sehr, sehr interessant. Auch auf dem Kursniveau von $150 oder auch drunter. Ja, und Thermo Fisher, denn er hier, wenn es sich eben ergibt, da würde ich sagen, einfach noch ein Quartal warten. Aber ich habe es zumindest auf dem Schirm, werde natürlich darüber berichten, wenn es dann so ist.
Kommen wir kurz zu unserem Fonds, zum Update. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Wir bedanken uns bei allen, die selber auch investiert sind. Top war mit 6,01% Microsoft, Amazon 3,81% und McKesson mit 3,12%. Schluss, Lichter, Thermo Fisher, minus 12%. MSCI minus 9,5 und Nvidia minus 8,11. Unsere Top oder insgesamt hatten wir ja auch schon gesagt, wie sich das Depot entwickelt hat. Und aktuell Kursperformance ganz oben mit fast 300% Nvidia, Microsoft 78, Apple 45 und die Schlusslichter sind Amazon mit minus 4,9, Abbott Labs mit minus 10,3 und Hershey's mit minus 13,1. Unser The Future Starts Now schießt immer noch alle Lichter aus. Tatsächlich hat, glaube ich, auch diese Woche schon wieder ein neues Allzeithoch markiert. Also unsere Top 10 Picks. Und hier sind wir tatsächlich nur noch mit der Nasdaq minus 18%. Die werde ich auch nicht mal retten können über die Ziellinie. AutoZone kämpft mit dem Plus minus 0. Also ziemlich cool. Marcel, jetzt haben wir schon so viele Sachen gehört. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Investment-Idee.
Ja, und zwar, wenn ich noch nicht investiert wäre, heißt also, ich bin schon investiert, würde ich jetzt Kencora auserwählen.
Was machen die?
Kencora ist das Unternehmen am Meer Resource Bergen, was man, habe ich auch schon angesprochen, war auch sicherlich schon eine Investmentidee vor ein paar Wochen. Aktuell, muss man sagen, kamen noch die starken Quartalszahlen hinzu. Stabiles Wachstum, wirklich hervorragende Aussichten und man sieht einfach, dass sie das Platzhirsch in dem Bereich sind, dass die Apotheken, Krankenhäuser, sämtliche medizinische Einrichtungen auch mit den jeweiligen Medikamenten beliefern. Mhm. Da auch noch andere Transportdienstleistungen und allgemeine Dienstleistungen im Healthcare-Sektor mit anbieten. Sie sind sehr breit weltweit gestreut, sind sehr, sehr erfolgreich damit und die Quartalszahlen zeigen einfach, wie stabil dieses Unternehmen wächst. Ich finde die Bewertung immer noch sehr, sehr angenehm und auch charttechnisch kann man sagen, hat das Unternehmen hier richtig performt nach den Quartalszahlen. Es ist ein neues Allzeithoch gebildet worden, aber es ist ein Dauerläufer. Insofern auch wieder eine schöne Chance, um hier, ich sag mal, den Aufwärtstrend mitzunehmen. Der Trend ist hier der Freund und das kann man auch sagen, klappt auch. Ich bin ja schon länger investiert, 20% im Plus mittlerweile und das in eigentlich einer relativ kurzen Zeit. Eigentlich wäre das auch gepasst mit diesem Gewinnmitnahme, aber dafür bin ich bei Kencora einfach zu sehr überzeugt.
Ich bin überzeugt, nachdem ich den Investoren-Call, den Quartalszahlen-Call von Evolution AB mir angehört habe. Mega Bruttomarge, mega EBIT-Marge, hohe Cash-Conversion, hohe Free-Cashflow-Rendite und Marcel, ich bitte dich, ich will sie in unserem Vorhaben. Wenn hier der Boden gebildet ist, dann möchte ich, dass wir hier einsteigen. Und ich habe mir tatsächlich zu Recherchezwecken Live-Casinos mal angeschaut. Es ist, also wenn ich es machen wollen würde, würde ich auch ein Live-Casino machen. Finde ich immer viel schöner, als einfach an so einem Dattelautomaten da Roulette zu spielen, sondern dann lieber mit jemandem, mit dem ich mich auch unterhalten kann. Und geile Geschichte, geile Geschichte.
Okay.
Das ist, also wenn ich es machen wollen würde, würde ich Live-Casino über Evolution AB machen. Sie wollen jetzt auch in die USA. Also passt für mich alles. Der Gewinner unserer zwei Fondsanteile. Und wir machen es jetzt auch sogar. Sollen wir unten sogar noch mit einer Timestamp machen? Gewinner?
Ja,
ist vielleicht leichter. Okay. Also.
Obwohl, dann scheint jeder Quatsch. Vor. Nee, lass es.
Okay. Also, jemand hat gewonnen. Wir haben ihn gepickt aus 112 Likes. Es ist der liebe Yannick L. Ja, weil er mit seinem richtigen Namen auch bei Instagram ist. Also, wenn du jetzt Yannick L. heißt und dein Instagram-Name ist Yannick L. und noch ein bisschen mehr, dann melde dich via Instagram bei uns. Ganz wichtig, du hast Zeit, der Podcast kommt am 3. oder 4. November. Du hast Zeit, bis wann nehmen wir nächste Woche auf? Nächsten Donnerstag?
Ja, wahrscheinlich schon.
Gut, du hast Zeit, bis nächste Woche, Donnerstag, dich bis zum 9. bis 12 Uhr bei uns zu melden und dann kriegst du zwei Fondsanteile. Wenn nicht, ob wir die Leute dann einfach anschreiben?
Nein, da gibt's
aber danach motivieren wir sie nämlich immer zuzuhören.
Ah, das kann sein, ja.
Genau. Weil das ist auch so ein bisschen schadenfroh, oder?
Ja. Das kann sein.
Also, naja, dann gibt's drei für den nächsten. Jetzt kommen wir zu den Aussichten und dann ist ja auch schon Schluss. Unser Essen müsste auch gleich schon da sein, Marcel. Quartalszahlen nächste Woche.
Ja.
Auf geht's.
Los geht's, genau. Realty Income, wir haben davon gesprochen, wird am Abend berichten, nächste Woche Montag, vielleicht auch mein Einstieg dann möglich. Vertex Pharmaceuticals wird berichten, BioNTech wird die Zahlen zeigen. Außerdem wird es beim Dienstag über Uber berichtet werden, Air Products wird dabei sein, rationale Küchenausrüster, D.R. Horton, auch immer sehr spannend, sehr gut gelaufen die Woche. Gillette ist mit dabei, Oxy wird zeigen, was konnten, Coupang, eBay, auch Rivian, das wird natürlich für alle Amazon-Aktionäre spannend. Siemens Healthineers werden die Bücher öffnen am Mittwoch. Bayer, die DHL Group, ist auf einem sehr, sehr spannenden Level. Adidas und Roblox am Mittwoch. Walt Disney-Zahlen, Airbus. Dann gibt es auch Zahlen von Take-Two Interactive. HubSpot, auch super spannend, weil Tech-Werte werden ja gerade ein bisschen teilweise verprügelt, muss man mal ein bisschen aufpassen. Die Telekom, gerade frisch die Dividende angehoben, wird auch hier Zahlen bringen. Es gibt Zahlen von Softbank, von Henkel und am Abend dann noch von Constellation Software, The Trade Desk, Illumina, Hologic und noch ein paar weitere. Am Freitag noch Allianz, Richemont und Bechtle.
Dividenden gibt es nächste Woche auch. Am Montag PNC Financial und Blackstone, am Dienstag Medifast, am Mittwoch John Deere, Lowe's, am Donnerstag Nucor, Mastercard, The Clorox Company, Synchronis, die Financial, BNY Mellon, am Freitag ASML, Amex, Tor Industries und General Dynamics. Marcel, ich würde sagen, Deckel drauf,
jawohl,
hoch die Hände, Wochenende.
So ist es.
Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei. Und lieber Yannick L., melde dich. nämlich bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.